So, ihr Lieben, und herzlichen Dank fürs Einschalten. Eigentlich hättet ihr an dieser Stelle jetzt den Schattenläufer Nummer 30 hören dürfen, wo es um die Essenz der Essenz gehen würde. Ja, ich habe das Thema recherchiert, vorbereitet, mir ein Skript gemacht und war gut in der Zeit und alles. Und dann geschah, was nun mal so öfter passiert, nämlich, dass bei mir irgendwas anders läuft als geplant. In dem Fall hat jetzt meine Hündin die letzten 2 Tage nicht mehr vernünftig gefressen, heute ganzes Futter verweigert. Neben der Tatsache, dass ich dann auch noch den Vormittag mit meiner Frau bei Ärzten unterwegs war, war ich dann den Nachmittag beim Tierarzt. Das ist unerfreulich gewesen und ja, ich hätte die Zeit gut für den Podcast gebrauchen können. Ich habe sie jetzt nicht dafür aufwenden können und liefere euch stattdessen das hier, nämlich Schattenblitze und Gedankenläufer. Ja, okay, was ist das jetzt? Das ist zum einen aus der Not geboren. Ich habe jetzt noch hier 33 Minuten, um meine Aufnahme fertig zu machen. Und zweitens, wollte ich eure Kritik aufnehmen und wieder wöchentlich machen und mehr Shadowrun-Inhalte machen. Das heißt, der Versuch heute ist der, einen Gedankenblitz zu formulieren, der gleichzeitig Schattenläufer-Charakter hat, also sprich Shadowrun-Content. Das Ganze hat natürlich einen Aufhänger und zwar, ja, die lieben Tiere. In dem Fall meine. Denn ja, wie es dieses Beispiel schon zeigt, sind sie nicht nur Grund zur Freude, sondern auch immer wieder Anlass für Stress und Arbeit. Ich könnte Geschichten davon erzählen, was meine zwei hier schon alles angestellt haben. Vom Zerfetzen eines gelben Sackes bis zum Ausräubern des Biomülls. Die haben auch schon mal, ja, komplettes Fleischpack von der Theke runtergefressen. Ja, und das sind noch nicht mal die schlimmsten Sachen. Neulich zum Beispiel, das ist vermutlich auch der Grund für das heutige Ereignis, neulich zum Beispiel haben sie eine ganze Packung mit Medikamenten zerfetzt und ja, ich habe die nachher nicht zusammengepuzzelt. Ich weiß nicht, was in welcher Ration auf welchen der beiden aufgeteilt wurde. Auf jeden Fall ist das sicher nichts Gesundes. Auch wenn Medikamente der Gesundung dienen, sind sie nicht für Hunde geeignet und vor allem nicht ohne Diagnose vorneweg. Wie dem auch sei, Tiere sind Anlass für Arbeit. Wer schon mal ein Tier hatte, der weiß das. Das fängt mit dem Ausmisten an, geht über Tierarztbesuche und andere lästige Pflichten. Selbst das Laufen mit so Hunden, ja, mit meinen 40 Kilo Lebensfreude pro Hund, bin ich halt am Tag 3 Stunden beschäftigt mit Laufen. Da geht Zeit dabei drauf. Worauf will ich jetzt eigentlich raus? Ganz einfach daraus, wir haben in diversen Systemen tierische Begleiter. Das fängt an bei Earthorn mit den Beastmastern. Earthorn ist ja die 4. Welt von Shadowrun. Dann haben wir in D&D als Unterklasse des Rangers den Beastmaster. Wir haben in Vampire Tierhaftigkeit, wo man sich auch eigene Tiergefährten erzeugen kann. Wir haben in DSA die vertrauten Tiere der Hexen. Und ich bin mir ganz sicher, da würden sich noch diverse andere Möglichkeiten finden lassen. Für den Moment wollen wir aber auch einfach mal darauf fokussieren, wie das in Shadowrun ist. Spätestens seit dem Kritterbuch haben wir da reichhaltige Auswahl für Experimente. Es gibt diverse Kritter, es gibt Möglichkeiten, Kritter zu modifizieren, zu züchten und zu binden. Es gibt sogar den emotionalen Pfad des Tiergefährten. Es gibt auch diverse Key-Kräfte, die solche Dinge ermöglichen oder Zauber. Und das finde ich auch alles ganz hervorragend irgendwie. Und vor allen Dingen finde ich natürlich die emotionalen Pfade hervorragend. Nicht nur für Tiere, sondern im Prinzip für alles, was man da so machen kann. Also, das alles ist eine tolle Sache, aber es vergisst eben immer die eine Sache. So ein Tier ist jetzt zum Beispiel etwas, was man für Fluff erwähnt, wenn man sozusagen nebenher bei einer Verhandlung seine Katze kault. Klassischerweise als Bond-Bösewicht eine weiße Katze auf dem Schoß oder wie auch immer. Wenn man in einer Verhandlung mit Gängern ist, dann ist natürlich der große Wolf nebendran, dem man sanft den Kopf streichelt, während er bedrohlich knurrt. Da sind Tiere dann da. Oder wenn man sie im Kampf einsetzt. Anekdote meiner Frau zum Beispiel, das muss zu D&D 3 Zeiten gewesen sein. Da haben die sich aufgemacht mit 5 Level 1 Charakteren und einem Begleithund. Den Begleithund haben sie dann vorgeschickt, weil es der beste Kämpfer in der Gruppe war und er am allermeisten ausgehalten hat. Ja, ich wette mit euch hier, dass diesen D&D-Hund niemand jemals gefüttert hat. Niemand jemals Gassi geführt hat. Und niemand hat ihm jemals die Tricks beigebracht, die er dann später können, sollen, hätte können. Da sind wir in Shadowrun zum Glück ein bisschen weiter. Es gibt diverse Möglichkeiten, Tieren Tricks beizubringen und Befehlsworte zu geben und die eventuell sogar per Funksteuerung oder sonst irgendwas zu geben. Das ist mir fast schon so ein bisschen zu viel, weil es einfach von der empathischen Bindung zu einem Tier weggeht. Aber lassen wir einfach mal so stehen. Fragen müssen wir uns an der Stelle vor allem, wie kommt das eigentlich? Wie kommt es, dass Spieler gerne irgendeinen coolen Tiergefährten haben wollen und der Tiergefährte dann nachher nicht wirklich stattfindet? Also mit seinen Problemen, mit seinem Pinkelbedürfnis nach 8 Stunden im Dungeon oder mit seinem Hunger, wenn man, keine Ahnung, durch die Eiswüste geht. Und eventuell gibt es ja sogar Gruppen, die dann sagen, wir machen Rationen für 5 Mitglieder plus Hund und ziehen dann ins ewige Eis. Aber wenn ich so meine 2 anschaue, dann könnte es sein, dass in einer unbeachteten Minute irgendwann in der 2., 3. Nacht das gesamte Essen von den Hunden verputzt wird. Fand so im Rollenspiel meines Wissens nach nie statt. Und ganz ehrlich, es wäre ja auch so ein bisschen slapsticky. Aber Leute, so ist das echte Leben. Also, ich kann es bestätigen. Das passiert. Das findet statt. Also, wir dürfen da nicht ganz so unfair sein. Denn es gibt ja viele Dinge, die im echten Leben passieren und im Rollenspiel eigentlich nicht. Beginnen wir mal mit Erkältungen. Wer von euch hat denn schon jemals eine Erkältung gespielt? Gut, manchmal vielleicht, wenn es irgendwie narrativ Sinn macht. Aber dass man jetzt wirklich gewürfelt hat und gesagt hat, so, die Würfel haben gesprochen, du bist jetzt erkältet, jetzt musst du das so spielen. Natürlich kommt bei uns Erkältungen gefühlt immer, wenn ich Karten für die Opernpremiere habe oder wenn ich jetzt lange Zeit kein Date mehr mit meiner Freundin hatte und mich wie Bolle freue auf einen romantischen Abend und dann hänge ich da mit Rotzklock und kriege kaum ein Wort raus. Also Erkältungen finden nicht im Rollenspiel statt, außer sie passen gerade in die Geschichte. Harmdrang von Menschen, von Spielercharakteren, ob sie jetzt Menschen sind oder Trolle, Gnome, Elfen, ganz egal. Harmdrang findet ja auch nicht statt. Warum sollten wir also den Harmdrang des Spielercharakters ignorieren, aber den Harmdrang des Hundes dann plötzlich ins Rampenlicht stellen? Nun, ich bin gar nicht dafür, dass wir simulationistisch erfassen, wie voll eine Hundeblase ist und wann jetzt der Hund dringend pinkeln muss und ob er sich jetzt hier auf dem Teppich der Fürstin erleichtert. Das fände ich irgendwie blöd. Das käme auch so ein bisschen nach Willkür, wenn der Spielleitung genau in dem Moment einfällt, jetzt würfel ich mal auf Pipi lassen oder wie auch immer die Fertigkeit oder Unfertigkeit dann heißen würde. Aber was ja wohl ein Fakt ist, ist, dass diese tierischen Gefährte in der Regel auf dem Charakterblatt ruhen, bis sie zum Einsatz gerufen werden. Das klingt jetzt erstmal nach einem großen Aufreger. Und wenn wir noch weiterdenken, dann ist es mit NSCs ja eigentlich genauso. Denn wann kommt denn der NSC zum Einsatz? Dann, wenn der Charakter ihn anruft und sagt, hey Johnny, wie sieht's denn aus? Weißt du, wo denn die Halloweeners sich gerade umtreiben? Und dann sagt Johnny bereitwillig, ja, da und da, weil ich bin Connection der Stufe 4 und habe Loyalität 5 gegenüber dir und dann läuft die Sache. Dass Johnny irgendwann mal Probleme hat und anruft, da muss die Spielleitung schon so ein gewisses Gespür dafür haben. Wollen auch nicht alle Spieler. Viele Spieler wollen das wirklich auf diese Kosten-Nutzen-Analyse herunterbrechen, denn das ist es ja gamistisch auch, für was wir die Connection erwerben. Nicht, damit die Connection uns Arbeit macht, sondern wir bezahlen einen gewissen Punktewert dafür, dass die Connection für uns nutzbar wird, also einen Nutzen bringt und keine Belastung. Selbiges gilt natürlich auch für Tiergefährten von den Spielern. Diese Tiergefährten werden erworben, werden gehegt und gepflegt, damit sie einen Nutzen haben. Don't get me wrong, ich finde es absolut fantastisch, wenn in eurer Gruppe, in eurer Kampagne die Spielleitung auch auf solche Ideen kommt zu sagen, hey du Runner, ich halte deine Connection, ich bräuchte jetzt mal deine Hilfe. Das macht die Welt lebendig. Und vielleicht ist es ja auch Anlass dafür zu sagen, jetzt steigt die Loyalität ein bisschen. Denn dieses reine Infoservice-Ding, wie wir es in Shadowrun 3 mal hatten, dass die Connection für einen gewissen Geldwert mit Gebräuche sowieso irgendeine Information ausspuckt und wir alle Connections runterwürfeln in der Hoffnung, dass irgendeine schon irgendwas wissen wird, die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Was also ist der Unterschied zwischen NSC-Connections und NSC-Tiergefährten? Der große Unterschied ist erstmal, dass in der Spielwelt intradiegetisch der Charakter eine Verantwortung übernommen hat. Nämlich in dem Fall die Verantwortung für dieses Tier. Das kann man gamistisch behandeln, wie eben auch eine Waffe, die im Rucksack ist und gezogen wird, wenn sie gebraucht wird. Aber das ist ja nicht die Idee, die der Spieler hatte. Sonst hätte der Spieler ja eine Figur erschaffen, die könnte dann auch ein Robohund haben oder gleich eine Drohne. Weil was sind denn Drohnen anders als Tiergefährten, die auf Befehl zur Verfügung stehen und dazu noch den großen Vorteil haben, dass sie keinen Hunger haben, nicht pipi müssen und Befehlen treu folgen und sogar noch repariert werden können in der Regel oder zumindest ausgeschlachtet. Wenn ihr das bei einem Hund macht, dann, ja, ich sag mal, könnte Probleme geben. Obwohl, Frankensteins Hund wäre auch mein Konzept. Ich glaube, so einen Charakter könnte ich mir durchaus mal überlegen. Aber Scherz beiseite. Wir schlachten keine Tiergefährten aus, wir übernehmen Verantwortung für sie. Das ist intradiegetisch das Bild, das der Spieler von seiner Figur hat. Da ist kein seelenloses Etwas, so eine Statue aus, keine Ahnung, Stahl oder vielleicht sogar noch ein ausgestopftes Tier mit Fell und allem ganz authentisch, das dann auf Knopfdruck erst reagiert, sondern im Bild des Spielers ist bestimmt ein lebendiges Wesen, zu dem man eine gewisse empathische Bindung hat. Und wenn man auf dieses Bild Wert legt, dann gehört da eigentlich alles dazu. Dann gehört da auch dazu, dass dieses Tier eben fressen möchte und ja, Gassi gehen möchte, gestreichelt werden möchte. Alles, was so eben dazugehört. Und wenn es jede Menge Scheiße gefressen hat, muss man damit zum Tierarzt. So wie in meinem Fall. An der Stelle sollte jetzt ja eigentlich so eine Art Fazit von mir kommen. Eigentlich ist das Runnerleben nicht kompatibel mit Verantwortung für irgendwen und irgendwas. Dasselbe gilt streng genommen auch für D&D-Charaktere und vielleicht sogar auch noch für DSA-Hexen. Für Beastmaster würde ich es vielleicht ein bisschen ausklammern, weil das genau ihr Ding ist. Aber realistisch betrachtet ist dieses Heldendasein, wir gehen in ein Dungeon, wissen nicht, wo die Falltür uns hinführt und ob der Dungeon 12 oder 15 Ebenen hat, wissen wir auch nicht. Das ist eigentlich was, wo man als Tierhalter sagen würde, nee, das kann ich meinem Tier eigentlich nicht zumuten. In D&D drücken wir da ein, zwei, vielleicht sogar ein Hühnerauge zusätzlich zu, weil D&D ist halt nun mal gamey. Da kommt es nicht drauf an, ob das Tier jetzt atmet oder furzt, was meine übrigens auch tun, sondern es kommt vor allem darauf an, dass es ein Game Changer ist, dass es einen entscheidenden Faktor im gamistischen Ablauf des Spiels hat. Gut, wer das möchte, der kann das auch in Shadowrun so machen, aber ihr wisst, ich bin niemand, der gerne gamey spielt, ich bin niemand, der gerne Narration macht, eine Geschichte erzählt und immersiert in die Welt. Und da ist es dann doch störend, wenn der Hund instant auftaucht, sobald er nötig ist und wieder verschwindet, wenn er im Weg wäre. Mein Fazit an dieser Stelle ist also nicht, lasst das mit den Tieren und auch nicht, macht das mit den Tieren, sondern überlegt es euch gut. Das ist auch der Rat, den euch jeder gute Züchter geben würde. Jedes Tierheim, von Tierläden reden wir jetzt mal gar nicht, weil die wollen halt Umsatz machen. Aber jeder Mensch, der so einen gewissen Respekt für Tiere hat und die Verantwortung sieht, wird euch raten, dass ihr euch das gut überlegt. Wer kann wann wie auf das Tier aufpassen? Wer ist da, falls das und das eintritt? Und so weiter und so weiter. Dasselbe würde ich euch fürs Rollenspiel raten. Wenn ihr Palpi spielt, wenn bei euch Häuser wegbrechen und ihr durch den zusammenbrechenden Wolkenkratzer auf schiefe Ebene entkommt und euch dann auf den in der Luft befindlichen Hubschrauber schwingt, an den Kufen festhaltet und euch gerade noch retten könnt, ja, dann erklärt mir mal bitte, wie das so der normale Hund mitmachen würde. Oder vielleicht sogar Hamster, wenn ihr einen Tiergefährten mit Hamster hättet. Palp und Tiere oder immersive, narrative, intradiegetische Darstellung von Tieren verträgt sich nicht wirklich. Das normale Tier reitet nicht wie ein Indiana Jones Pferd auf einem Zug entlang. Okay, der Hund hat hier irgendwas zu vergraben. Ihr seht, auch sowas kann passieren. Ja? Aber das normale Pferd reitet nicht wie ein Indiana Jones Pferd auf dem Dach eines Zuges entlang und springt nicht bereitwillig durchs Feuer oder auf ein schwimmendes Schiff oder so. Das normale Pferd ist anders, ängstlich, hat Charakter oder einfach auch nicht die Fähigkeiten. Gut, sagt ihr, ich spiele aber gerne Pulp, da kann ich drüber wegsehen. Schließlich ist in Pulp so ziemlich gar nichts irgendwie realistisch. Also warum sollte sich das Pferd an die Regeln halten? Gut, das Pferd darf springen. Meinetwegen. Und wie heißt es so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn ihr ohnehin gamistisch spielt ohne Ende und für euch so ein Tiergefährte nichts anderes ist als ein Zauberspruch bloß auf vier Beinen, go for it. Meinetwegen. Ich werde an eurem Spieltisch wahrscheinlich nicht sitzen, aber euch wird das wahrscheinlich auch gar nicht stören. Insofern, alles gut. Ein Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist die Tatsache, was das Ganze mit euren Mitspielern macht. Wenn ich jetzt entscheide, dass ich für meinen Charakter 5 Tiergefährten haben möchte, dann ist das eine feine Geschichte. Aber wenn ich die alle auch ausspielen möchte, bedeutet das natürlich sehr viel Erzählzeit, die auf mich und meine Menagerie fällt. Das ist was, was wahrscheinlich nicht alle Mitspieler so zu schätzen wissen. Würde euch es gefallen, wenn der Rigger jede seiner Drohnen einzeln bespaßt und über ihr Leben philosophiert, oder wenn der Geisterbeschwörer jedem Geist seine Lebensgeschichte abverlangt und mit ihm einen Tee trinken geht? Vermutlich nicht. Wir alle wollen uns selbst im Rollenspiel ausprobieren und uns darstellen. Uns selbst. Und nicht den Kerl da drüben von seinen Hunden reden hören. Vielleicht sollte ich auch mal aufhören, von meinen Hunden zu reden, oder? Wenn ihr allerdings wirklich realistisch darstellen wollt und Gefühlsebene mit einbinden wollt, empathische Bindungen an NSCs, und Tiere zähle ich jetzt einfach auch als NSCs, dann solltet ihr euch da schon früher Gedanken machen. Dazu kommt noch so ein bisschen das Erzählrecht über den Hund oder Katze oder sonst irgendwas. Wer hat denn das Erzählrecht? Klassisch ist es ja so ein bisschen ein Item des Spielers, der Spielerin. Und dann müsste doch die Spielerin, der Spieler darüber entscheiden können, ob der Hund jetzt brav Sitz macht oder den Unterhändler anfällt und ihm die Kehle rausreißt. Das allerdings ist eigentlich auch sowas von unrealistisch. Wie gesagt, Katzenbesitzer wissen, von was ich rede. Katzen lassen sich nicht erziehen. Auch nicht die Großen, die vielleicht manche als Wehrtiger neben sich stehen haben wollen oder sowas. Und selbst bei Hunden ist es schwierig, die Hand ins Feuer zu legen, dass der Hund in der Stresssituation, wenn er den Ärger spürt, nicht ausrastet und vielleicht doch irgendwie zuschnappt. Also wenn ihr zwischen den beiden Polen von Pulp und gamistisch irgendwo euch intradiegetisch narrativ ansiedeln wollt, dann sind Tiergefährten wahnsinnig schwer. Und deshalb überlegt euch genau, wie wollt ihr das darstellen? Wie viele Details muss es geben? Wie viel Nachteil muss so ein Tiergefährte auch geben? Und wird euch die Spielleitung dann strikt draus drehen? Oder entscheidet ihr, wann gerade ein Malheur passiert oder irgendwas, ja, nicht nach Plan läuft? Weil nicht nach Plan? Das ist das echte Leben. Zumindest meins und eures vermutlich auch häufig. Und wie heißt so schön, wer Gott zum Lachen bringen will, der macht Pläne. Insofern wünsche ich euch gutes Pläne schmieden, plant euer nächsten Tiergefährten und always nice dice. Bis dahin, adieu. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Das hier verwendete Stück befindet sich auf dem Album Silizium von der Band Erdenstern. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.